Crazy Talk heißt dieses Stück und der Titel passt auch irgendwie zu dieser Musik. Crazy Talk 5K HD haben wir hier gehört, ist eine österreichische Avantgarde-Pop-Band. 7.40 Uhr ist es gleich und zum Crazy Talk ist mein Kollege Andreas Göbel im Studio. Guten Morgen,
Andreas. Guten Morgen.
Grüß dich. Die Staatsoper Unter den Linden hat zum Saisonende die Chance für ein, denke ich mal, eher ungewöhnliches Uraufführungsopernprojekt genutzt, nämlich Melancholie des Widerstands. So heißt die Oper von Marc-André Dalbavier, richtig ausgesprochen?
Dalbavier.
Ah, alles klar, danke. Vorlage dafür war der gleichnamige Roman des ungarischen Schriftstellers László Krásnohorkai. Und da geht es um eine Welt, die vielleicht kurz vor einer Apokalypse steht, in der die Menschen irgendwie immer sonderbarer werden. Und es geht um eine Welt, in die eine mysteriöse Schaustellertruppe quasi eindringt. Wenn der Zirkus kommt, dann wissen wir, dann ändert sich alles. Die Inszenierung dieses Stoffes hat an der Staatsoper Regisseur David Machton übernommen. Er hat auch am Libretto mitgearbeitet. So, und jetzt habe ich genug erzählt. Andreas, erklär mir doch bitte mal, worum es hier in dieser Oper eigentlich geht.
Ja, das ist überhaupt nicht einfach. Eben, das ist diese Kleinstadt und man hat schnell eben diesen Eindruck, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwie ist da so eine apokalyptische Stimmung. Man kann das gar nicht so leicht festmachen, was es ist und was da alles an surrealen Dingen passiert. Und diese Schaustellertruppe, ja, was ist das? Ist es das irgendwie das jüngste Gericht? Ist das irgendwie so eine Szenerie wie bei Ligeti's Grand Macabre, wo auch der Weltuntergang bevorsteht und dann entweder stattfindet oder nicht stattfindet. Es gibt nur noch eine Person, nämlich einen ehemaligen Musikschuldirektor. Und der steigt da irgendwie aus und macht sich nur noch Gedanken über die wahre Stimmung in der abendländischen Musik. Stichwort wohltemperierte Stimmung. Seiner Meinung nach ist das nämlich komplett falsch, wie das bislang alles gehandhabt wurde. Aber wie es richtig ist, das bleibt offen.
Okay, das klingt alles ein bisschen kurios, muss ich sagen. Wie kann man das denn jetzt in Szene setzen? Also ich meine, ich habe es ja gesagt, Regisseur David Marton war auch beim Libretto mitbeteiligt. Was hat er jetzt draus gemacht, szenisch?
Man sieht auf der Bühne zunächst mal nur einen großen Flügel. Da ist dann der Musikdirektor dann und stimmt und stimmt und stimmt und verstimmt den Flügel immer mehr. Aber das Wichtigste ist hier die Großbildleinwand. Da finden über 90% der Aufführung statt. Wir sehen das Ganze als Film inszeniert. Wir sehen die Szenen eigentlich nur auf dieser Leinwand wie im Kino. Und David Marton hat das so als liebevolle Ausstattungsszenerie inszeniert. Mal sind wir in so einem Bahnwaggon, wo dann zum Beispiel Karten gespielt wird, die Landschaft vorbeizieht. Wir sind in einer herrlich versifften Wohnung einer der Hauptfiguren. Das ist so dermaßen köstlich angeranzt ausgestattet. Das macht schon Spaß, das dem zuzusehen. Höhepunkt ist für mich kurz vor Schluss gewesen. Da sieht man dieses ganze Filmset aus der Vogelperspektive. Die Räume, wie das eingerichtet ist, so gewissermaßen auf einen Blick. Und das ist so eine liebevolle, augenzwinkernde Hommage an die Regisseurin Katie Mitchell. Bei deren Arbeiten sieht man ja auch immer, wie dann der Film auch tatsächlich entsteht, wie es gemacht ist. Und wenn das Ganze jetzt nur eine Stunde gedauert hätte und nicht 2¼ pausenlose Stunden, wäre ich ein glücklicher Mensch gewesen. Aber es verläppert eben auch. Szene für Szene wird abgespult, man blickt da gar nicht mehr durch. Ich musste auch ein bisschen gegen den Schlaf ankämpfen, gegen diese Bilderflut. Nun hat sich David Marton ja nicht das erste Mal mit diesem Stoff auseinandergesetzt. Vor 12 Jahren hat er an der Schaubühne schon mal eine Inszenierung gemacht unter dem Titel Das wohltemperierte Klavier. Das ist damals auf hohem Niveau an der Komplexität gescheitert. Und hier scheitert es ja an der Selbstverliebtheit der filmischen Bilder.
Ah, okay. Und die Musik dazu? Ich meine, das Ganze ist ja eine Oper. Wie klingt denn die Musik?
Tja, das ist leider der absolute Schwachpunkt des Abends. Marc-André Dalbavie hat eine Musik komponiert, die einfach nur dahin plätschert. Mal hört man so ein paar Geräusche, die die Szenen illustrieren, die übertragen werden. Die Sängerinnen und Sänger deklamieren und über weite Strecken dominiert so ein überparfümierter Kitsch. Wir hören mal rein.
Thank you.
Ja, hier haben wir es schon gehört.
Ist ein bisschen unfair, wenn ich das jetzt sage, aber ich verstehe, dass du deine Einschlafprobleme gehabt hast.
Ja, das ist wirklich gar nichts. Und was mich so ein bisschen entsetzt hat, ist, der eigentlich spannende Anknüpfungspunkt ist ja hier die Frage nach der Stimmung. Das ist ja für eine Komponistin, für einen Komponisten eine Steilvorlage, mit sowas umzugehen, wenn ich dran denke, was Georg Friedrich Haas daraus gemacht hätte mit seiner Mikrotonalität. Und man hört dann ja auch mal den Musikdirektor am Flügel, wie der immer verstimmter wird, aber das wird in der Musik überhaupt nicht aufgenommen. Und das ist wirklich ein Offenbarungseid. Also ich war fassungslos, wie ein opernerfahrener Komponist so ein Geplätscher abliefern kann. Das ist schon die 5. Oper von Marc-André d'Albavy. Aber ich finde, die sollte nur wirklich aus seinem Werkverzeichnis streichen.
Ui. Als Dirigentin hatten wir ja Marie Jacquot gestern Abend mit dieser Uraufführung betraut. Es war gleichzeitig ihr Debüt an der Staatsoper. Konnte sie da noch irgendwas retten?
Ach, da war sie leider auf dem verlorenen Posten. Vor einem guten Jahr hatte sie ihr Debüt an der Komischen Oper mit Hamlet von Ambroise Thomas. Das war wirklich ein Triumph. Und ich hätte dieser wunderbaren Dirigentin das Gleiche auch hier gewünscht an der Staatsoper bei ihrem Debüt. Sie hat alles gemacht, um das durchsichtig, klar und verständlich zu dirigieren. Aber was soll sie machen? So eine schlechte Oper kann sie auch nicht besser machen.
Okay, gibt es denn irgendeinen Grund, sich das anzuschauen, oder würdest du sagen, nee, lass es?
Naja, sprechen wir noch mal kurz über die Sänger, weil es Sängerinnen und Sänger, weil es eben darstellerisch grandios war. Sandrine Piot, herrlich ironisch, verhuscht und asig, das hat wirklich Spaß gemacht. Tanja Ariane Baumgartner hat am Ende eine große Arie, kraftvoll und intensiv. Ich hätte ihr sehr gerne zugehört, aber ja, durch dieses Filmsetting mussten alle ja auch noch verstärkt werden. Und dieses Dauerpforte, das hat auch wirklich nicht nur angestrengt, sondern ja, das hatte überhaupt keine Differenzierung, keine Ausgestaltung. Und ja, ganz tragisch, wir haben ihn eben schon so ein bisschen gehört, Philippe Jaroussky in einer zentralen Rolle, darstellerisch wirklich eine große Freude, aber stimmlich hat er seinen Zenit überschritten, die hohen Register ganz, ganz problematisch. Also ja, soll man da hingehen, soll man da nicht hingehen? Für einige filmische Bilder lohnt es sich. Ich habe über manche Szene wirklich schmunzeln müssen. Auch das Ensemble hat Spaß. Aber schade, dass so viel Arbeit in ein so schlechtes Werk investiert wurde. Also es gibt schöne Momente, aber man sollte sich wirklich nicht schämen, wenn man ein bisschen wegdämmert. Ich habe das auch vor mir gesehen. Da hat der scheidende Intendant der Staatsoper Matthias Schulz gesessen. Auch er hatte hin und wieder die Augen zu. Und ich konnte es ihm wirklich nicht verdenken. Also der Abend war eigentlich nur ein aufgedonnertes Nichts.
Okay, aufgedonnertes Nichts. Aber gutes Schlafen im Theater- oder Opernsaal, das ist auch eine Kunst. Wir beide kennen gewisse Kritikerinnen und Kritiker, die das hervorragend beherrschen und dann fantastische Texte darüber schreiben können, auch wenn sie den Abend eigentlich verpennt haben.
Kommt vor.
Danke dir, Andreas, für den Besuch im Studio und für die klaren Worte. Andreas Göbel über die Uraufführung gestern an der Berliner Staatsoper Melancholie des Widerstands. Die nächsten Vorstellungen sind dann am Donnerstag und am Sonntag und dann noch zweimal im Juli. Und die Aufführung am 12. Juli, die auch im Rahmen von Staatsoper für alle auf dem Bebelplatz übertragen wird, die zeichnen wir hier auf und senden sie dann am 13. Juli, also einen Tag danach, bei uns hier auf Radio 3.